weil ich gerne Geschichten erzähle, will ich diesen Bericht so erzählen, als wenn ich einer der beiden Jünger gewesen wäre, die auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus waren. Es war einen Tag nach dem Sabbat. Ich war mit Kleopas auf dem Weg nach Emmaus. Das ist unser Heimatdorf. Ein Weg von ungefähr 11 Kilometern lag vor uns. Das waren gut 2 Stunden Fußmarsch. Wir hatten den Sabbat mit anderen Jüngern in Jerusalem verbracht. Die Ereignisse der letzten Tage hatten uns in den Gesprächen und Diskussionen beschäftigt. Aber nun war es an der Zeit, wieder zu unserem normalen Alltag zurückzukehren. Unsere Familien würden sicher schon warten. Kleopas und ich waren nicht wie die 12 die ganzen 3 Jahre mit Jesus zusammen gewesen, aber erlebt hatten wir doch auch so einiges auf den Wanderungen mit ihm durch Israel. Bei uns machten sich die Ereignisse der letzten Tage bemerkbar. Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung, Traurigkeit und vielleicht auch ein wenig Wut waren die beherrschenden Gedanken. So war es nicht verwunderlich, dass wir auf dem Weg immer wieder über das, was wir erlebt hatten, diskutierten. Dieser Jesus, den wir für einen großen Propheten und manche sogar für den Messias hielten, hatte in den 3 Jahren seines Auftretens in Israel Hoffnungen in uns geweckt. Wir hatten gedacht, er sei der Retter unseres Volkes. Er wäre der verheißene Messias. Diese und andere Gedanken beschäftigten uns auf unserem Weg nach Emmaus. So kamen wir immer wieder auf die Ereignisse zu sprechen. Immer wieder fielen uns Erlebnisse mit Jesus ein. Weißt du noch, Kleopas, als wir mit den 5000 Männern unterwegs waren und Jesus die 5 Brote und 2 Fische aufteilte und alle satt wurden? Oder wie er den blinden Bartimäus geheilt hat. Das waren doch die Erlebnisse, bei denen wir gedacht haben, ja, nun bricht mit Jesus eine neue Zeit an und die Unterdrückung durch die Römer hat ein Ende. Er hat doch auch in manchen Gesprächen im Jüngerkreis gesagt, dass er seine Herrlichkeit aufrichten wird. Doch die vergangenen Tage haben uns etwas anderes gezeigt. Jesus war gekreuzigt worden. Wir selbst hatten seine Beerdigung miterlebt. Jesus war tot und begraben in einem Felsenbegrab. Damit hatten sich alle unsere Hoffnungen in Hoffnungslosigkeit verwandelt. Was würde jetzt werden mit dem Kreis der Jünger, der sich um Jesus gebildet hatte? Würden uns jetzt die Pharisäer auch verfolgen? Dazu kam noch, dass einige Frauen zum Grab Jesu gegangen waren und den Leichnam nicht gefunden hatten. Eine Schreckensmeldung kam nach der anderen. Was hatte das alles denn zu bedeuten? Hier möchte ich meine Erzählung für einen Moment unterbrechen und den Sprung zu uns tun. Kennen wir auch solche Emmaus-Erfahrungen? Kennen wir auch solche hoffnungslosen Zeiten? Da haben wir in unserem Christsein viel mit Jesus erlebt oder kommen gerade aus einer Tagung und sind noch ganz erfüllt von den Gesprächen und Erlebnissen. Und dann kommt ein Anruf: Dein Freund Dieter ist heute Morgen gestorben. Oder die Ehe, die man für eine von Gott gegebene Verbindung angesehen hat, ist plötzlich zu Ende, weil man nicht mehr miteinander leben kann. Und hier möchte ich über ein ganz persönliches Emmaus-Erlebnis von mir erzählen. Meine Ehe war gescheitert. Es war für mich klar, dass ich nicht mehr in Niederoberstein wohnen bleiben konnte und wollte. In mir war wie bei den beiden das Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Diese Situation machte mich hilflos. An einem Tag machte ich eine Wanderung, um über die Dinge, die mich beschäftigten, nachzudenken. Ich kann nur empfehlen, in solchen Situationen einen Gang in die Einsamkeit der Natur zu machen. Dort kann man wunderbar mit Gott reden. Meine Gedanken drehten sich um einen Ort, an dem eine Gemeinde war, die mit mir etwas anfangen konnte. Oder wie könnte ich in Zukunft mein Leben gestalten? Ja, und dann kam der Moment, wo ich den Gedanken an eine Gemeinde bekam. Ein Ort, der vorher noch kein einziges Mal in meinen Gedanken vorgekommen war. Den Rest meines Weges habe ich diesen Ort in allen Möglichkeiten durchdacht und durchbetet. Dann war für mich klar, dass mein Weg mich in diesen Ort führt. Eine große Ruhe hat mich dann in den nächsten Wochen begleitet und ich könnte noch viele Dinge erzählen, die mir meinen Weg bestätigt haben. Und hier möchte ich noch einmal zu uns kommen. Ich möchte jetzt bitten, dass wir in einer Zeit der Stille darüber nachdenken, wo wir solche Emmaus-Erfahrungen gemacht haben. Wenn einer noch keine solche Erfahrung gemacht hat, den bitte ich in einem stillen Gebet Gott zu danken und ihn zu loben für diese große Gnade. Ich werde diese Zeit mit einem Gebet von Andrea Felsenstein-Rosberg abschließen. Ich bete. Hier sind wir, Gott, vor dir, so wie wir sind, beladen oder glücklich, zufrieden oder in Ängsten. Wir öffnen uns deiner Nähe. Deine Lebenskraft fließt in uns. Der Atem trägt und weitet uns. Lass Ruhe in uns einkehren. Amen. Und nun zurück zu unserer Wanderung nach Emmaus. Bei unseren Diskussionen hatten wir beide gar nicht bemerkt, dass noch ein Wanderer mit uns den gleichen Weg hatte. Wir kannten ihn nicht, aber dass es sich ein anderer uns angeschlossen hatte, war für uns nichts Ungewöhnliches. Diese Wege waren ja nicht ungefährlich und es war gut, wenn man mit mehreren unterwegs war. Der Fremde hörte uns eine Weile zu. Doch dann stellte er uns eine Frage. Worüber redet und diskutiert er denn so leidenschaftlich? Wie vom Donner gerührt blieben wir stehen. Fassungslos sahen wir den Mann an und Kleopas fragte verwundert und vielleicht auch ein wenig verärgert, bist du denn der Einzige, der in Jerusalem wohnt und nicht weiß, was dort in den letzten Tagen passiert ist? Und der Mann fragte, was ist denn dort passiert? Dann haben wir ihm alles erzählt, von diesem Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, und dass unsere hohen Priester ihn zum Tode verurteilt und ihn gekreuzigt hatten. Aber wir hatten unsere ganze Hoffnung auf ihn gesetzt, dass er der verheißene Messias sei, der Israel erlösen würde. Er würde sein Reich aufrichten und die verhassten Römer aus dem Land jagen. Das alles war nun schon vor 3 Tagen passiert. Heute Morgen, bevor wir uns auf den Weg gemacht haben, sind auch noch einige Frauen zum Grab gegangen und haben uns erzählt, es wären ihnen Engel erschienen, die gesagt hätten, Jesus lebt. Dann sind auch noch einige von uns hingegangen und haben bestätigt, was die Frauen erzählt haben, aber Jesus haben sie nicht gesehen. Jetzt wissen wir gar nicht mehr, was wir davon halten sollen. Wir gehen jetzt einfach nach Hause zu unseren Familien. Das war's dann. Als wir dem Mann das alles gesagt hatten, redete er uns ganz direkt an. Warum habt ihr immer noch nicht begriffen und glaubt immer noch nicht, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias dies alles erleiden und dann in seine Herrlichkeit eingehen? Und dann fing er an, uns diese Ereignisse zu erklären. Bei Mose fing er an, dort steht, ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken, aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Und weiter bei Jesaja und Jeremia. Er schoss vor ihm auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht weggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetaten meines Volkes geplagt wurde. Man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, obwohl er niemand Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Und weiter bei Jesaja: Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werde, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preis. Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Und in dem Psalm steht: Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. In einem anderen Psalm Davids heißt es: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion. Herrsche mitten unter deinen Feinden. Mit einem Mal wurde uns klar, welche Erlösung der Messias für das Volk Israel bedeutete. Endlich begriffen auch wir die Zusammenhänge. Bei dieser spannenden Erklärung hatten wir gar nicht gemerkt, dass wir schon kurz vor Emmaus waren. Wir waren zu Hause angekommen. Doch der Fremde wollte weitergehen. Als wir das merkten, haben wir ihn dringend gebeten, doch mit uns in unser Haus zu kommen, weil es doch bald Nacht wird und es gefährlich wäre, alleine weiterzugehen. Nach einigen Zögern ist er dann mit uns gekommen. Es folgten die vorgeschriebenen Waschungen vor dem Essen und wir legten uns gemeinsam zum Essen. Eigentlich hätte ja Kleopas die Aufgabe übernehmen müssen, das Brot zu brechen und auszuteilen. Aber der Fremde übernahm diese Aufgabe wie selbstverständlich. Da wussten wir plötzlich, wer dieser Fremde war. Das hatten wir doch alles schon mal erlebt. Dieser Fremde war der auferstandene Messias. Als uns das bewusst wurde, verschwand der Messias und wir waren allein in unserem Haus. Und nun wussten wir auch, warum wir bei den Erklärungen auf dem Weg immer wieder das Gefühl hatten, unser Herz würde brennen. Kleopas und ich beschlossen, wieder nach Jerusalem zu gehen und unser Erlebnis den anderen Jüngern zu erzählen. Wir gingen also los, wir liefen los und kamen in Jerusalem in das Haus, wo die anderen noch zusammen waren. Doch bevor wir unsere Geschichte loswerden konnten, wurden wir mit dem Ruf begrüßt: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Erst dann konnten auch wir erzählen, was wir mit dem auferstandenen Messias erlebt hatten. Und hier komme ich nun wieder ganz in unsere Gegenwart. Ach, wie sehr würde ich mir auch so manche Erklärung wünschen, warum und weshalb. Würde dann nicht vieles einfacher und ich könnte mit so mancher Situation besser umgehen? Aber wie in unserem Bericht gibt es Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, bevor mir so manches klar wird. Wenn Jesus mir begegnet, muss ich mich auf ihn einlassen und ihn reden lassen. Ich muss ihn bitten, in mein Haus zu kommen und mit mir Gemeinschaft zu haben. Aber auch da muss ich geschehen lassen, dass Jesus die Führung übernimmt und den Rahmen bestimmt. Erst dann wird mir klar, wer Jesus für mich ist, und mir brennt das Herz. Ich bin erfüllt von dem, was ich mit ihm erlebt habe. Nun noch einige Gedanken zum Schluss. Ist bei jedem noch sein Emmaus-Erlebnis parat? Wie gehst du mit dieser Situation um? Versuchst du alleine damit fertig zu werden? Es gibt die Möglichkeit, du suchst dir einen Partner in deiner Gemeinde und redest mit ihm über deine Situation. In der Gemeinde Mainz hat Pastor Helmut Schwarze die Möglichkeit der Zweierschaft angeregt. Und die Gemeinde hat sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ich weiß, wie schwer eine solche Entscheidung fällt, den anderen so dicht an mich heranlassen, dass ich verletzlich werde. Das ist ein Schritt, der Mut verlangt. Ich wünsche euch und mir, dass wir solch eine Möglichkeit finden und in gemeinsamen Gesprächen, Gebeten und Bibellesen unsere hoffnungslosen Situationen Jesus zu erzählen, wie es die beiden Jünger, Emmaus-Jünger getan haben. Und dann auch die Erfahrung zu machen, dass unser Herz brennt, weil Jesus diese Situation durch seinen Zuspruch verändert. Und wie die beiden Emmaus-Jünger davon berichten können, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist und lebt. Amen.